Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Gunter Gehlert. Tag, Gunter.
Tag, Henrik.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben uns jetzt ja schon einige Monate fast schon nicht mehr gesprochen. Aber immer wieder spannende Themen. Und ein Thema, das haben wir im Vorfeld schon mal besprochen, was jetzt gerade auch relativ akut ist. Wir sind ja immer noch mitten im Winter. Wärmeversorgung. Und zwar Frage, kommunale Wärmeplanung versus individuelles Heizen.
Und vielleicht als Zusatz noch Wärmecontracting als Alternative, Fragezeichen.
Genau, ne, das ist dann so die dritte Option, die man noch hat. Aber vielleicht mal zum Einstieg. Bist du bei kommunale Wärmeplanung, bist du da aktiv? Oder wie sieht das da bei dir aus?
Ich sag mal so, wir sind sehr aufmerksame Beobachter, weil wir mit unserer Fachhochschule Westküste uns vorgenommen haben, die nachhaltigste Hochschule in ganz Schleswig-Holstein zu werden. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sich dann sehr, sehr nachhaltig mit Wärme versorgt. Hm. Und in diesem Zuge sind wir dabei, unser Wärmekonzept völlig umzustellen. Das geht nicht alleine. Wir haben dann in Schleswig-Holstein die GMSH, also Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, die da auch mit unterstützt, sozusagen alle behördlichen öffentlichen Gebäude, da gehören auch Finanzämter zu oder Polizeipräsidien und so weiter, ja. Die betreuen die dann mit.
Okay, das kenne ich aus Rheinland-Pfalz, haben wir bei uns auch, das sind dann die Landesbaubetriebe, die dann die ganzen Landeseinrichtungen, also sind die weiterführenden Schulen zählen auch noch mit dazu, denn die, ich glaube, die Grundschulen, die gehören den Kommunen dann, also, bist schon wieder bei Kommunalpolitik, das ist echt nicht
real. Ja, und in dem Zusammenhang spielt das eine Rolle, weil wir können nicht so einfach uns jetzt erneuern mit der Wärmeversorgung. Also wir haben tatsächlich an einen sehr, sehr großen Anteil an Luftwärmepumpen gedacht und das wird wohl auch umgesetzt. Aber man muss dann schon tatsächlich argumentieren, warum man jetzt insbesondere zuwider handelt, wenn es schon eine bestehende kommunale Wärmeplanung gibt. Und für Heide gibt es die jetzt noch nicht ganz, aber die ersten Entwürfe, die sind schon bekannt. Das heißt, wir sind da für so kleine Kommunen, die ja eigentlich erst 2028 fertig sein müssten, sind wir jetzt relativ schnell. Wir sind also im Jahr 2025 und wir werden da wahrscheinlich auch die erste offizielle Version auch noch dieses Jahr sehen. Und pikant an der Sache ist, dass die Fachhochschule Westküste genau am Rand eines empfohlenen Fernwärmegebietes liegt, was jetzt quasi im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung zumindest für Fernwärme als geeignet angesehen wird. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass da die Fachhochschule quasi Henne und Ei gleichzeitig ist. Also man spricht da von einem sogenannten Ankerkunden, der eben dann einen relativ hohen Wärmebedarf hat, der dann eine Zuleitung rechtfertigt.
Okay, also vielleicht kurz zum Hintergrund, also kommunale Wärmeplanung jetzt entstanden unter der ja eigentlich noch aktuellen Bundesregierung, die ja alle Kommunen, also Städte und Gemeinden aufgefordert haben, ein Wärmekonzept zu entwickeln oder entwickeln zu lassen. Das heißt also, die Wärmeversorgung klimaneutral zu machen, was ja ein ganz dringendes Problem ist, denn die Stromwende geht ja relativ gut voran, ne? Wir haben ja diese Dunkelflautendiskussion und so weiter. Aber in der Wärmeversorgung hängen wir deutlich hinterher. Das müssen wir unterscheiden bei Wärme, das ist immer Raumwärme und Warmwasser. Und dann auf der anderen Seite noch die Prozesswärme in der Industrie, ne? Also chemische Industrie, Stahlindustrie, aber auch die Bäckerei braucht Prozesswärme. Und da sind jetzt die Kommunen in Deutschland aufgefordert, und ich weiß jetzt gerade schon gesagt, bis wann das passieren muss, in mehreren Stufen abhängig von der Größe der Kommune müssen diese Pläne vorgelegt werden. Das heißt, man guckt sich an, was ist der Verbrauch, wo sind die großen Verbraucher, wo kann man Leitungen legen, wenn ich jetzt, du sprachst ja gerade von Nahwärmenetz, also wenn ich jetzt eine zentrale Wärmeerzeugungseinheit habe, irgendein Blockheizkraftwerk, was dann Biogas verbrennt oder Geothermieanlage, die dann die Wärme verteilt über Heißwasserrohre. Kennen wir ja heute schon aus Kohle- oder Gaskraftwerken, dass die dann Städte versorgen. Und dann natürlich die Frage, wie versorgt man dann diese Wärmenetze klimaneutral? Dann haben wir die Diskussion, was ist mit Solarthermie, was ist mit Geothermie, was ist mit Biomasse, also Holz, Holzhackschnitzel oder sowas. Mit der Folgediskussion, ist das überhaupt klimaneutral, wenn wir es verbrennen? Wie sieht es mit saisonalen Wärmespeichern aus? Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Also das ist ein ganz schön dickes Brett, was da jetzt erstmal auf dem Blatt Papier entsteht. Und dann geht es ja noch an die Umsetzung. Es ist
genau, das ist der springende Punkt, die Umsetzung. Ne? Also mit der kommunalen Wärmeplanung, hast du ja schon gesagt, das ist schon ein ganz schön dickes Brett. Also so eine ganze Kommune mit allen Stadtteilen, mit allen Ortsteilen eben da unter die Lupe zu nehmen und da eine Einschätzung abzugeben. Aber es bleibt dann erstmal bei einem Stapel Papier, der da entsteht. Und dann, ja, auf dem Papier steht quasi eine Handlungsempfehlung. Und ob das Handeln dann tatsächlich losgeht, das hängt von vielen anderen Faktoren ab, nicht zuletzt vom Geld, was die Kommune hat und was sie bereit ist, eben selber entweder in die Hand zu nehmen oder, das haben wir eben auch in einem unserer Projekte, dem KRE 100 Projekt, von dem hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in einem früheren Podcast, da haben wir eben gelernt, wenn die Kommune dieses Geld nicht aufbringen kann, dann wird nach einem Investor gesucht, dann gibt es ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren, bei dem potenzielle Investoren eben ihre Gebote abgeben können. Und wenn es dann gut läuft, dann findet man jemanden, der das dann übernehmen will. Und dann wird es richtig spannend. Dann ist das wirklich das Thema Kohle. Denn dann entscheidet sich auch, was kommt hinten für die Wärmekunden an Belastungen, also an Wärmekosten, an Wärmepreisen raus. Und da muss ich sagen, da haben wir dann in unserem Projekt nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Also da kamen Wärmepreise raus, die sind einfach nicht vermittelbar. Und das war auch so ein bisschen so, ja, der Auslöser, dass ich dieses Thema auch mit vorgeschlagen habe.
Ja, das ist also man hat ja das Problem, du hast ja dann in dem Moment ein Monopol, weil der Energieversorger dann ja dieses Quartier, diese Gemeinde, diese Kommune mit Wärme versorgt. Und ich kann jetzt als Endkunde natürlich entscheiden, ob ich mich anschließe oder nicht. Die Wahlfreiheit habe ich. Aber der Energieversorger oder Wärmeversorger, der braucht ja schon eine große Menge an Abnehmern. Sonst rechnet sich das ja nicht. Er muss ja viele Leute haben, die dann die Wärme nutzen. Ob das jetzt Privatkunden oder Gewerbekunden sind oder vielleicht auch Industriekunden. Denn das ist ja ein Invest, was sich nicht schon nach 3 oder 4 Jahren rentiert, sondern Wärme dauert immer länger. Das sind eher Zeiträume in Größenordnung 10 Jahre plus. Und das ist natürlich ein Investitionsrisiko. Wer betreibt das? Die Kommune soll es ja gar nicht machen. Stadtwerke springen da auch nicht sofort auf den Zug auf, weil es halt ein hohes Risiko ist. Vor allen Dingen, und das wäre dann die Alternative, wenn dann die Endkunden sagen, ich mach's lieber mit der Wärmepumpe. Das ist, da bin ich mein eigener Wärmeerzeuger, mein eigener Chef und bin vielleicht auch unabhängiger von irgendwelchen Preisentwicklungen, denn die gehen ja bei der Fernwärme oder Nahwärme auch tendenziell eher rauf als runter.
Also ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich würde jetzt erstmal Monopol hin oder her. Ich würde da einfach auch mal so eine Unterscheidung wagen, welche Konzepte eben vielversprechend sind und welche nicht. Also um es mal mit der Lösung erstmal mit der Tür ins Haus zu fallen, würde ich sagen, also Pläne, wo man zwar mit einer Großwärmepumpe zentral Wärme erzeugt, die in eine Nah- oder Fernwärmeleitung einspeist, da wird man immer, egal welchen Gewinn jetzt der Monopolist macht für sich oder nicht, man wird da immer teurer sein, als wenn man sich individuell mit Wärmepumpen versorgt. Und da kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz plaudern. Also der Punkt 1 ist erstmal, dass es bei Wärmepumpen im Moment keine Skaleneffekte gibt. Das heißt, eine 100-mal so große Wärmepumpe kostet genauso viel, wenn nicht noch mehr, als 100 kleine Wärmepumpen.
Okay.
Das heißt, da spart man bei den Investitionen in der Regel nichts.
Okay.
Dann kommt dazu, man braucht eine Energiezentrale. Eine Energiezentrale hat meistens auch ein Gebäude. Das braucht man am Privathaushalt in der Regel nicht. Dann kommt natürlich das ganz dicke Ding, das sind die Wärmeleitungen, also quasi das Fernwärmenetz selber. Das Fernwärmenetz selber, da war ich sehr erschreckt. Ich habe gerade vor 2 Wochen mal so eine Auswertung über die Fernwärmenetze in Schleswig-Holstein gelesen. Und da haben wir jährlich gesehen Wärmeverluste nur im Fernwärmenetz bis zu 45%. Das heißt, von der Wärme, die ich über die Energiezentrale einspeise, da kommt nur knapp mehr als die Hälfte übers Jahr gesehen beim Kunden an. Da ist natürlich die Frage, woran liegt das? Das liegt daran, dass die Leitungen selber, die Isolierung der Leitung, das ist ein wirtschaftliches Optimierungsproblem. Das heißt, mache ich die Isolierung dicker, dann fahre ich weniger Wärmeverluste im Kreis rum, aber dann habe ich bei der Investition vielleicht ein Vielfaches an Kosten, denn viele sagen heutzutage, der kritische Faktor bei den Fernwärmeleitungsinvestitionskosten, das ist der Tiefbau. Und wenn ich dann einfach einen doppelt so breiten Graben ausheben muss, dann wird das eben erheblich teurer und schlägt dann überproportional bei der Investition zu Buche.
Ja.
So. Und diese ganzen Verluste und Mehrkosten, die muss ich mir ja über die Kunden am Ende reinholen.
Und also ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, es gibt ja so Zahlen zu den Investitionen, was kostet es, jetzt erstmal nur in das reine Netz zu investieren. Und Fraunhofer ISE mit ihrer Transformationspfadstudie, die haben diese Investitionen mal aufgeschlüsselt mit denen, die rechnen. Und ich denke, die sind schon nah an der Wirklichkeit. Wenn man da mal vergleicht, Investitionen in ein Gasnetz, was ja heutzutage kaum noch, wenn ich ein Neubaugebiet habe, kaum noch gelegt wird. Ganz im Gegenteil, es geht ja in die Richtung, Gasnetze stillzulegen, weil es keine Abnehmer mehr gibt. Aber die Investition in ein Nah- oder Fernwärmenetz kostet einen Faktor 15 mehr als ein Gasnetz.
Wow.
Also jetzt kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, damit sich das Invest lohnt. Also wie du sagst, Tiefbau, ich muss die Straße aufreißen. Idealerweise kann ich es noch mit irgendwas verknüpfen, dass ich dann vielleicht die Straße saniere, nochmal Glasfaser oder sonst was lege und nicht nur für die Wärmenetze die Straße aufreiße. Aber Faktor 15 ist eine Hausnummer. Und da stellt sich die Frage, wenn ich ein Neubaugebiet habe, auf der grünen Wiese kann ich das machen. Aber wenn ich jetzt ein Bestandsquartier habe, und ne, das passt ja dann auch bei euch an der Fachhochschule, da Leitung zu legen, das ist, das Geld muss ja wieder reinkommen. Genau.
So, und was ich eben als Punkt anführen wollte, ist, mit Großwärmepumpen wird das nur sehr, sehr schwer funktionieren. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der da eine Rolle spielt, und zwar ein Fernwärmenetz muss ja vom Vorlauf, also von der Vorlauftemperatur her, immer tendenziell ein bisschen höher sein als das, was man am Ende in den Häusern braucht. Also sagen wir mal so ein typisches Haus in den 80er Jahren gebaut, würde ich mal sagen, so wenn ich nichts weiß, gehe ich da im Winter so bei 0 oder minus 5 Grad von einer Vorlauftemperatur von 55 Grad aus, wenn die Heizkörper nicht allzu klein ausgelegt sind. So, das bedeutet aber, wenn ich jetzt über Fernwärme die 55 Grad in dieses Haus reinkriegen will, dann muss ich mit der Vorlauftemperatur auf der Primärseite, also der Fernwärmeseite, schon mindestens bei 65 bis 70 Grad sein, damit auch der Übertragungswärmetauscher auch noch seine Gerätigkeit hat. Es gibt zwar sehr, sehr uralte Fernwärmenetze, wo eben quasi die Fernwärme mit Druck durch die Heizkörper gedrückt wird, aber das machen kaum noch Leute und das baut man vor allen Dingen heute auch nicht mehr. Hm. Das heißt, man braucht immer diese zusätzliche Gerätigkeit und jetzt kommt die Krux bei der Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe, die arbeitet ja bekanntlich am besten, wenn sie die Temperatur nur wenig heben muss. Das heißt, je höher der Temperaturhub, desto schlechter ist die Effizienz. Wir sprechen da ja vom COP, also Coefficient of Performance. Und das ist dann bei den Großwärmepumpen der Energiezentralen, also prinzipbedingt dann schon mal schlechter, als wenn ich eine kleine Wärmepumpe direkt zur Hausversorgung ohne diesen zusätzlichen Wärmeübertrager hinstelle. Das heißt, auch der Stromverbrauch dieser Großwärmepumpe wird tendenziell höher. Und es kommt noch so ein Punkt ins Spiel, den wir in Schleswig-Holstein jetzt so ein bisschen versuchen zu umgehen mit so Experimenten, wo wir quasi Ostseewasser jetzt als Wärmequelle nehmen wollen. Also die Kieler sind gerade dabei. Die wollen da eben Fördewasser als Wärmequelle nehmen. Ich glaube, in Flensburg gibt es da auch Pläne. Gut, da hat man dann immerhin noch mal eine Seewassertemperatur von 4 Grad und ist den kalten Wintertemperaturen nicht so ausgesetzt. Ja. Aber wenn man jetzt mal so eine Gemeinde mehr im Inland betrachtet, die eben nicht eine solche Wärmequelle vor der Tür hat, dann sind wir in der Regel auf Luft angewiesen. Das wissen auch die wenigsten, denn Erdsonden kann ich für so große Energiemengen in der Regel nicht bohren, weil mir der Platz nicht reicht. Das heißt also, man sagt so pro Erdsonde, die geht dann ja immer so 100 Meter in die Tiefe. Da hole ich dann irgendwie so, na, sagen wir mal 3 Kilowatt raus, vielleicht 4, manchmal 6. Aber dann war's das. Und das heißt, wenn ich jetzt mit 1 Megawatt da irgendwie heizen möchte für eine ganze Gemeinde, dann muss ich da hunderte von Erdsonden bohren. Und die müssen auch alle einen Mindestabstand haben, damit sie sich auch gegenseitig nicht beeinflussen. Das heißt, das funktioniert in der Regel nicht. Das heißt, wir sind da auf Luftwärmepumpen angewiesen. Und hier wird's natürlich dann in kälteren Klimazonen Deutschlands wirklich kritisch. Also wenn wir dann mal so ein bisschen in den Bayerischen Wald gucken, ja, wo das dann im Winter regelmäßig so minus 10, minus 15 runtergeht und dann auch über einen längeren Zeitraum, dann sprechen wir da von, ja, ich will nicht sagen unterirdischen COPs bei den Wärmepumpen und natürlich entsprechend hohen Stromkosten. Und das muss natürlich mit den ganzen Verlusten, die ich ja schon angesprochen hatte, muss das alles vom Endverbraucher mitbezahlt werden. Ja. Und für mich ist an der Stelle das Fazit, also mit Großwärmepumpen über ein Nahwärmenetz, das wird kostenmäßig, also Thema Klima und Kohle, das wird kostenmäßig einfach so unattraktiv werden, dass genau das passiert, was du eben gesagt hast, nämlich, dass sich kaum ein Endverbraucher anschließen wird, ja, wenn er nicht muss.
Genau, denn die Wahlfreiheit hat man. Ne? Ich kann ja meinen Energieversorger ähnlich wie beim Stromversorger wählen. Jetzt ist es bei der Wärme nicht ganz so trivial. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man mal das Positive noch mal betrachtet, was ist der Vorteil, wenn man jetzt so ein Wärmenetz hat? Das ist ja ähnlich wie beim Strom. Wenn ich mehrere Verbraucher habe, habe ich natürlich eine Glättung von Lastspitzen. Das ist im Strombereich deutlich variabler als im Wärmebereich, denn wenn es draußen kalt ist, müssen alle heizen. Aber ich habe natürlich dann auch nochmal einen Wärmespeicher, den ich nutzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt mal an die Großwärmepumpe denken und ich habe dann den Überschussstrom, das ist immer die Frage, wohin damit? Schalten wir die Windräder ab oder nutzen wir den Strom um? Am Ende die fantastische Idee, da Wasserstoff draus zu machen. Aber man könnte durch Überschussstrom aus Windenergieanlagen im Winter nutzen, um dann so ein Nah- oder Fernwärmenetz mal 2 Grad mehr zu beheizen, bevor man den Strom wegschmeißt oder gar nicht erst nutzt, um dann die Gebäude auch zu heizen. Das geht natürlich in einem großen Wärmenetz besser als in einem Einzelhaushalt, weil der kleine Einzelhaushalt, da wird es ja gar nicht gesteuert von irgendwem, sondern die Wärmepumpe macht einfach. Wenn der Wärmebedarf da ist, springt die an. Bei der großen Wärmepumpe, wenn ich so ein zentrales Wärmenetz habe, was vom Energieversorger gesteuert wird, der kann das ja steuern. Aber das rechnet sich trotzdem nicht, oder? Wie siehst du das?
Also ich würde dir da in Teilen sogar widersprechen. Selbst kleine Wärmepumpen sind fast alle Modelle, die man heute kaufen kann, sogenannt SG-ready, also Smart Grid-ready. Okay. Das heißt, diese Wärmepumpen, die haben schon, am Ende ist es ein 2-Bit, also sind zwei Schalter, die da mit installiert sind, wo man die Wärmepumpen dann von außen gesteuert hart an- und ausschalten kann. Und wo man dann noch zwischen Voll- und Teillast umschalten kann.
Ah, okay.
Das heißt also, da ist es eher die Frage, spielen die Stadtwerke mit? Und dann die zweite Frage, die sich daran anschließt, da man ja beim Stromeinkauf deutschlandweit sich jeden Lieferanten aussuchen kann, ist die Frage, wie funktioniert das, wenn ich, sage ich mal, aus schleswig-holsteinischer Perspektive jetzt mir einen bayerischen Stromanbieter hole, der dann irgendwie von Bayern zentral gesteuert meine Wärmepumpe in Schleswig-Holstein dann angepasst an natürlich das lokale Stromnetz in Schleswig-Holstein, alles andere macht keinen Sinn, dann anschaltet bzw. abschaltet, hochschaltet oder runterschaltet. Das ist Zukunftsmusik. Also ja. Da müsste die Digitalisierung noch deutlich voranschreiten. Da gibt es tatsächlich erste Ergebnisse, die auch gut sind. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dass jetzt auch im Rahmen der flexiblen Stromtarife auch die Netzentgelte zeitlich sich ändern sollen. Und Netzentgelt ist ja der zweite große Posten im Strompreis, der da preisbestimmt ist. Das heißt, Überschussstrom alleine für 0 Euro oder für negative Euro nützt nichts, weil da müssen ja dann am Ende immer die Netzentgelte draufgepackt werden. Und dann ist man doch wieder relativ stark im Plus, insbesondere bei uns an der schleswig-holsteinischen Westküste. Ich glaube, wir haben jetzt 11 Cent Netzentgelte pro Kilowattstunde. Wir kommen von 16 Cent. Also wir sind ziemlich, ziemlich teuer, weil wir einfach einen erheblichen Netzausbau hatten und das eben auf wenige Einwohnerinnen und Einwohner. Aber am Ende ist das technisch möglich, dass man das auch mit kleinen Anlagen macht. Man spricht da im Juristendeutsch von sogenannten steuerbaren Einrichtungen. Da gehören auch Wallboxes fürs Autoladen dazu.
Ja.
Also das ginge im Prinzip, wenn eben der örtliche Anbieter so weit durchdigitalisiert ist, dass er da entsprechende Goodies anbietet. So, du hast natürlich völlig recht, wenn wir jetzt ein Stadtwerk sind mit einer Großwärmepumpe und die Stadtwerke nehmen dazu noch, sag ich mal, am Spotmarktteil, also bei den Energiepreisen. Das machen ja auch nicht alle. Also unsere Stadtwerke in Heide machen das zum Beispiel nicht. Okay. Die sind quasi zu 49% gehören die der Tüger und die Tüger, die macht die ganzen langfristigen Stromeinkäufe. Mhm. Und die Stadtwerke Heide, die haben mit dem Börsen, also mit der Strombörse, haben die nichts am Hut. Ne?
Okay.
Und dann ist dann natürlich, wer jetzt schon, sag ich mal, auf der Einkaufsseite dann beim Strom nichts macht, der hat auch nicht wirklich eine hohe Motivation, auf der Verkaufsseite für die Endkunden dann den Strom entsprechend flexibel weiterzugeben. Oder auch wenn er zentral eben eine Großwärmepumpe betreibt, gibt es da auch wenig Motivation, sag ich mal, den Wärmepumpenbetrieb an die Netzbelastung anzupassen.
Ja, klar. Aber wir haben das bei uns hier mit den Stadtwerken in Trier gerechnet. Das war eigentlich so die Frage, die Trierer Stadtwerke haben vor mehr als 10 Jahre ist das her, gab es mal die Idee, hier am Moselhügel ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Das ist natürlich von den Kosten her völlig utopisch für ein kleines Stadtwerk, was hier aber gut 100.000 Einwohner versorgt. Ja, aber in dem Zuge haben wir uns auch nochmal die Frage gestellt, jetzt mit den steigenden Strompreisen, macht das überhaupt erstmal technisch Sinn, so ein Pumpspeicherkraftwerk hier in das regionale Netz zu integrieren? Ergebnis war, ja, technisch ganz interessant, aber das ist eine Nummer zu groß für ein Stadtwerk. Das ist eher was für die Übertragungsnetzbetreiber, die aber nicht drangehen, weil es einfach viel zu teuer ist in der Investition und dann auch im Betrieb und auch viel zu vage, wie die Preisentwicklung in der Zukunft ist. In dem Zuge haben wir uns aber auch angeguckt, was gibt es noch an Flexibilisierungsmöglichkeiten, die die Stadtwerke nutzen könnten. Du hast jetzt angesprochen, die Wärmepumpen könnte man steuern, die Wallboxes, also dass die Autos dann geladen werden, abhängig vom Stromangebot oder vom Strombedarf, dass dann die Stadtwerke dort eingreifen. Stadtwerke haben noch Zugriff auf große Blockheizkraftwerke in den Krankenhäusern, weil die von denen betrieben werden. Du hast ja gerade das Thema Contracting angesprochen. Also das Ding steht zwar unten im Keller vom Krankenhaus, aber Betreiber sind die Stadtwerke. Die liefern einfach nur Strom und Wärme an das Krankenhaus. Das Technische hat, das macht das Krankenhaus nicht selber, sondern hat es ausgelagert an die Stadtwerke, weil die auch mehr Ahnung haben. Und in dem Zusammenspiel, vor allem wenn man dann auch noch, wir müssen tatsächlich schon in die Zukunft denken, mit dem bidirektionalen Laden mal denken, wenn die Stadtwerke auch Zugriff bekämen auf die ganzen Heimspeicher, die im Moment auch nicht gesteuert sind, sondern relativ, ja, ich will nicht sagen sinnfrei einspeisen oder einspeichern, aber nicht netzdienlich, sondern eigentlich ja nur dienlich für das Eigenheim. Das ist eine riesen Flexibilität, die dazu führt, dass man auch deutlich weniger Investitionen ins Netz tätigen muss. Heißt aber, du brauchst Smart Meter. Die haben wir ja quasi auch nicht. Du brauchst eine gute digitale Infrastruktur, um die Geräte alle anzusteuern. Und du brauchst ein Geschäftsmodell, dass die Kundinnen und Kunden sagen, ich stelle mein Auto bereit, dass ihr da, ich sag mal, 10% meiner Batteriekapazität nutzen dürft, um Windstrom ein- und auszuspeisen.
Ganz genau.
Und da fehlt halt bei vielen Stadtwerken, bei uns hier in Trier, die sind echt innovativ unterwegs. Der nächste Schritt wäre auch dann das große Schlagwort künstliche Intelligenz sein. Das heißt, wie kann die KI das auch noch alles intelligent steuern, dass es der Mensch nicht mehr machen muss? Und das lässt sich für uns akademisch super diskutieren, rechnen, mit den Studierenden zusammen erarbeiten, auf ein Blatt Papier schreiben, technisch, wirtschaftlich, und dann landet es in der Schublade, weil die Umsetzung nicht klappt.
Genau.
Das ist.
Und da hapert es wirklich an der nur mäßig voranschreitenden Digitalisierung. Ich wollte noch mal tatsächlich auf einen anderen Punkt hinaus, weil bisher haben wir ja bezüglich Fernwärme eher so ein düsteres Bild gezeichnet.
Ja.
Und man sollte sich in dem Zuge vielleicht dann auch mal angucken, na gut, wenn es mit einer Großwärmepumpe vielleicht nicht so gut funktioniert, weil das einfach viel zu teuer wird, dann ist natürlich jetzt die Frage, wo könnte das funktionieren? Und der springende Punkt ist, ich würde sagen, überall dort, wo möglichst schon Fernwärme liegt, wo man also erstmal nicht groß was investieren muss. Und dann der zweite Punkt, wo man die Wärme in Form von industrieller Abwärme quasi fast für umsonst bekommt. Da wird dann ein Schuh daraus. Also wir haben hier zum Beispiel in Heide, ja ganz in der Nähe, die große Raffinerie Hemming steht, hatte ich ja vielleicht auch schon mal von erzählt. Ja. Die hat Abwärme, die großenteils ungenutzt bleibt. Das Einzige, was damit versorgt wird, das ist eben so ein bisschen Nahwärme in Hemmingstedt selber. Das ist ein kleiner Nachbarort von Heide. Und auch das dortige Freibad wird eben mit Fernwärme beheizt. Und jetzt gibt es erste Pläne, auch Fernwärmeleitung nach Heide Süd. Das ist also, sagen wir mal, vielleicht 2 Kilometer, wenn es hochkommt, Luftlinie entfernt. Da kann man dann auch nach Heide Süd eben diese Fernwärmeleitung reinlegen. Und da ist natürlich interessant, und das kam eben auch bei der kommunalen Wärmeplanung im Entwurf für Heide heraus, dass die bevorzugten Stadtteile genau diese sind. Nämlich in Heide Süd, wo man eben mit der Abwärme der Raffinerie tatsächlich noch hinkommt. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele andere Gemeinden, auch größere Städte, zum Beispiel Kiel hat eine Müllverbrennungsanlage. Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? Hamburg hat auf jeden Fall mehrere Müllverbrennungsanlagen. Neumünster hat eine Müllverbrennungsanlage. Da wird es natürlich interessant.
Ja, das haben wir bei uns hier im Saarland hatten wir das, oder haben wir ein Projekt mit einem Unternehmen, Metallverarbeitung. Die haben nicht unendlich viel Abwärme, die wirklich durch den Schornstein rausgeht. Und da haben wir uns jetzt mit denen zusammen überlegt, kann man diese Abwärme nicht speichern, in den Wärmespeichern, das ist natürlich, da trifft dann Wirklichkeit auf Physik, weil Wärmespeicherung immer etwas schwieriger ist als Stromspeicherung. Aber die Idee zu sagen, wir nutzen die Abwärme aus diesen metallverarbeitenden Prozessen, um dann dieses Industriegebiet, was dann da drumherum ist, zu versorgen, das scheitert halt dann daran, also ne, wer betreibt das Wärmenetz? Die Firma selber sagt, wir sind kein Wärmeversorger. Ist uns egal, wenn ihr jemand habt, der das nimmt, so what, aber wir machen da gar nichts. Und es darf für uns auch keinen Produktionsausfall bedeuten, wenn ihr dann über Wärmetausche unsere Abwärme nutzt. Der Energieversorger vor Ort sagt auch, also da müsst ihr erstmal wieder eine Leitung legen und Wärmetauscher installieren in dem Unternehmen. Und was passiert, wenn das Unternehmen in 5 Jahren weg ist? Aus den unterschiedlichsten Gründen, dann fehlt plötzlich die Wärmequelle. Also deswegen passiert bei der industriellen Abwärme, das ist ein Riesenpotenzial. Ich habe die Zahlen jetzt gar nicht im Kopf, aber das sind wirklich signifikante Mengen, die wir da ungenutzt einfach in die Umgebung abgeben. Ne? Und das, aber es, auch da scheitert es gar nicht so sehr an dem Technischen, das kann man ja immer machen, aber wieder, wie so oft, am Wirtschaftlichen. Es gibt keinen, der es macht, der da ein Geschäftsmodell draus macht, weil nicht klar ist, wer nimmt die Wärme dann ab.
Das ist ja, und die Langfristigkeit, die du angesprochen hast. Ne? Also man muss da, braucht eben Verlässlichkeit an der Stelle. Aber ich würde eben das trotzdem so sehen, also das ist eine notwendige Bedingung in Zukunft, wenn wir über eben Fernwärmeversorgung, auch neue Fernwärmeversorgung reden, dann muss irgendwo ein Element vorhanden sein, welches eben diese ganzen Verluste wirtschaftlich in der Lage ist zu kompensieren. Sonst werden die Preise immer viel zu hoch sein. Und das gibt auch noch eine andere Komponente, die ich noch ansprechen wollte, weil das hat auch immer natürlich eine ganz, ganz starke soziale Komponente. Also die zentrale Frage ist immer, was machen wir denn mit den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, die eben nicht das nötige Kleingeld haben, um eben jetzt in eine eigene Wärmepumpe zu investieren. Mhm. Also wir sprechen ja da doch, jetzt mal ohne Förderinstrumente, aber wir sprechen da doch um Faktor 2 ungefähr von den Kosten, die die Wärmepumpe dann eben teurer ist. Und dann ist natürlich die Frage, ja, bürde ich den Kundinnen und Kunden, den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern all diese zusätzlichen Kosten unkompensiert auf? Hm. Ne, das kann tatsächlich passieren jetzt in der nächsten Regierung, dass man sagt, also wir stampfen die Förderung für Wärmepumpen ein. Und dann ist man quasi in diesem Zustand. Und dann hat man quasi aus einem, sag ich mal, Energiewendeproblem plötzlich ein soziales Problem gemacht. Ja. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der vielleicht diese Lücke in der Lage ist zu schließen. Hm. Und das ist nämlich Wärmecontracting.
Das heißt?
Also im Prinzip heißt das, dass die Kommune oder die Stadtwerke jetzt keine Fernwärmeleitungen bauen, sondern die bauen da, wo es geht. Also das, ne, bei Luftwärmepumpen haben wir auch ein Lautstärkeproblem. Das heißt, in Heide zum Beispiel in der Innenstadt, die relativ dicht bebaut ist, da sind quasi Luftwärmepumpen quasi verboten, weil wir können die nicht aufstellen, die Lärmbelastung wird zu groß und so weiter. Aber all die anderen Teile, wo das nötig ist, möglich ist, da könnten jetzt die Stadtwerke sagen, anstatt dass ich jetzt eine Fernwärmeleitung dahin lege, installiere ich, wie man das beim Blockheizkraftwerk auch macht, einfach die Luftwärmepumpe auf Kosten der Stadtwerke und liefere über einen langfristigen Vertrag Wärme an die Kunden. Und da gibt es in Deutschland schon einige, die da auch schon sehr, sehr lange Erfahrung, ich will sagen jahrzehntelange Erfahrung haben. Zum Beispiel ein Player kennst du auch, das ist die EWE, die Ems-Weser-Elbe, die in dem gesamten Bereich Ostfriesland, Oldenburg, also quasi so alles, was so Bremen westlich und nördlich ist, so das da haben die ein sehr, sehr großes Gebiet, wo die auch Wärmecontracting in der Vergangenheit mit Gaskesseln angeboten haben, aber Technologie hin oder her. Also wenn ich einen Gaskessel einbauen kann, kann ich auch eine Luftwärmepumpe einbauen. Ne? Und das würde dann auch kostenmäßig vermutlich deutlich attraktiver sein, weil natürlich diese ganzen Verluste, über die ich gesprochen habe, also diese prinzipiellen Nachteile, die so ein Fernwärmenetz hat, die habe ich an der Stelle nicht.
Ja, ja, vor allem da hast du dann als Energieversorger natürlich auch noch das Attraktive, Du hast ja dann einen Massenmarkt, das heißt, du hast den Großeinkauf, auch wenn das jetzt nicht so riesen Skaleneffekte bei der Wärmepumpe sind. Aber du hast natürlich dann auch die, ich sag mal, eigenen Techniker oder Handwerker, die dann die Umsetzung machen können. Denn sonst muss ich als Hausbesitzer selber mich um den Handwerker kümmern. Aber wenn es da halt ein attraktives Konzept gibt und die sagen, wir fahren jetzt mal hier die ganze Straße ab und installieren innerhalb von einer Woche dann diese Wärmepumpen. Denn ansonsten muss ich ja im Haus nicht so viel tun. Also diese Idee, ach, ich muss ja erst dämmen, ich brauche neue Heizkörper, brauche ich ja in 80-90% der Fälle nicht. Das geht ja alles selbst im Altbau. Klar, nicht so effizient. Gut gedämmtes Haus mit Flächenheizung, also Fußbodenheizung, geht immer besser. Aber die Wärmepumpe funktioniert ja heutzutage auch sehr effizient und damit auch kostengünstig im Bestandsgebäuden mit der bestehenden Heizungsinfrastruktur, also Heizungszuleitung und den Heizkörpern. Man muss natürlich da nur gucken, was wäre dann die, wie sieht das Geschäftsmodell aus, falls der Kunde dann doch sagt, ich will raus aus diesem Vertrag. Also das ist ja ähnlich wie so ein Handyvertrag. Ne? Wenn du da zu früh kündigst, dann zahlst du auch irgendeine Art der Kompensation.
Ja, aber damit hatte ich ja gesagt, damit gibt es jahrzehntelange Erfahrung. Mhm. Das gilt ja nicht nur für Wärmepumpen, sondern das gilt in der Vergangenheit ja auch für Gaskessel. Das heißt also, diejenigen, die das heute schon machen, die haben da dann auch ihre Verträge, die sie da einfach übertragen können. Und das Einzige, was da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist bei Wärmepumpen, das ist tatsächlich abhängig vom Haus, einen Wärmepreis zu kalkulieren. Bei Gas war das relativ einfach. Ne? Da hat man einfach gesagt, die Kilowattstunde, die ich Wärme liefere, die rechne ich irgendwie um auf Gas, was ich dann einkaufen muss.
Ja.
Dass der Gaskessel dann mit einem guten Wirkungsgrad läuft, da bin ich dann als Betreiber ohnehin verantwortlich. Dafür habe ich meine zertifizierten Handwerksbetriebe, die auch die Wartung immer schön machen, die hydraulischen Abgleich machen und so weiter und so fort. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Aber wo man tatsächlich dann hinkommen muss, ist wahrscheinlich, dass man als Contractor möglicherweise gar nicht mehr die Wärme verkauft, sondern tatsächlich den Strom verkauft. Weil dann habe ich an der Stelle das Risiko, dass die Wärmepumpe mit einem schlechten COP läuft, habe ich dann an der Stelle nicht mehr.
Ja.
Aber da kann ich auch, weiß ich nicht, ob das dann auch von den Kunden akzeptiert wird, aber da gibt es Möglichkeiten, wo man als Versorger auch aus diesem Risiko ein Stück weit rauskäme. Mhm. Jetzt vielleicht
auch ganz kurz noch dazu. Also, ich meine, wenn du dann sagst, ne, man wird dann wieder Stromverkäufer oder man macht so den Strompreis. Auch das ist eine Sache, das können ja die Energieversorger ganz gut, weil die ja sowieso große Strommengen dann einkaufen, auch langjährig. Und wenn ich dann, man weiß ja sehr genau, wie das Stromlastprofil aussieht, abhängig von der Tages- und Jahreszeit. Ähnliches weiß man ja auch beim Wärmebedarf über die Gasverbrauchsprofile. Das heißt, ich kann daraus ja auch rückrechnen mit hinreichender Genauigkeit, wie viel Strom brauche ich denn, wenn ich jetzt anfange, in signifikanter Zahl diese Wärmepumpen zu installieren, in Privathäusern, aber auch im Gewerbe. Und habe natürlich dann nochmal eine ganz neue Steuerungsmöglichkeiten, was den Stromeinkauf für mich als Energieversorger angeht, um sie dann im Stadtgebiet Quartierskonzept umzusetzen. Also da kriege ich auch nochmal einen ganz anderen Hebeleffekt rein. Aber es ist ein neues Geschäftsmodell.
Genau. Und es gibt sogar noch eine Komponente, die auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist bei Wärmepumpen. Ich kann natürlich auch Wärmepufferspeicher mit installieren, so dann der Platz im Hauswirtschaftsraum ausreicht. Und dann, wenn ich dann ein, sagen wir mal, so 700 bis 1000 Liter Pufferspeicher habe für so ein Einfamilienhaus, dann sprechen wir über eine Speicherdauer von 6 Stunden plus. Und dann kann man tatsächlich als Contractor sogar die Wärmepumpe so fahren, dass ich quasi in Billigphasen die Wärmepumpe betreibe Und in teureren Phasen, die kennt man ja auch, das ist ja immer morgens so, wo alle ihre Kaffeemaschine anmachen und abends, wo alle zu Feierabend nach Hause kommen, ne, da sind die Lastspitzen in der Regel. Und wenn ich dann es schaffe, als Contractor genau an den Zeitpunkten die Wärmepumpe auszulassen, dann habe ich darüber natürlich auch nochmal einen großen Hebel, da auch attraktive Konditionen anzubieten.
Ja, genau. Vor allem, wenn ich dann auch noch im nächsten Schritt in der Lage bin, zu sagen, und ich habe dann noch Zugriff auf das E-Auto, um dann im Zweifelsfall weil die Wärmepumpe, wenn ich Bedarf habe, dann ziehe ich halt kurz ein bisschen Strom aus der Autobatterie, ohne die jetzt leer zu ziehen. Mhm. Aber da können Geschäftsmodelle, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ne, dieses SG-Ready, also Smart Grid, aber da sind ja die meisten Stadtwerke, also noch nicht mal gedanklich, also sicherlich haben die schon mal drüber nachgedacht, Thema Smart Grid besprochen intern, aber daraus jetzt mal über die Vertriebsabteilung ein Geschäftsmodell zu entwickeln und dazu das mal zu rechnen, was ist die Anzahl an Kunden, die ich brauche, was sind Laufzeiten und so weiter. Also behaupte ich, sind viele Stadtwerke oder Energieversorger, mein EWE ist ja einer der ganz großen in Deutschland, die sind auch auf jeden Fall unter den Top 10 deutschlandweit. Das ist da sind viele noch gar nicht gedacht, obwohl es dringend notwendig ist.
Ja, bei EWE ist es sogar so, die bieten ein eigenes Internet an.
Okay.
Noch zusätzlich. Das heißt, die hätten sogar die Möglichkeit, über ihre Internetleitung da auch noch die Digitalisierung mit voranzutreiben.
Ah ja. Ja, das machen bei uns hier die Stadtwerke Trier. Die haben von der Stadt Trier die Straßenbeleuchtung übernommen. Weiß nicht, ob sie gekauft haben oder nur den Betrieb übernommen haben. Aber die bauen jetzt in jede zweite Straßenlaterne WLAN ein, weil die sagen, wir brauchen irgendwann so ein dichtes Funknetz für die Datenübertragung dieser ganzen smarten Geräte im Bereich der Energieversorgung. Mhm. Das heißt, auch das muss man jetzt schon mitdenken. Wenn ich die Laterne aufmache, oben sowieso LED reinbaue, um Energie zu sparen, dann setze ich direkt noch so einen kleinen WLAN-Spot da rein, um dann eine flächendeckende und auch echt gute Abdeckung zu haben, denn die Zähler sitzen nun mal alle im Keller. Das heißt, die brauchen ein gutes Funksignal. Ja. Das geht, aber das muss ich jetzt vorbereiten, damit ich weiß, in 2, 3, 5 Jahren habe ich dann ein Geschäftsmodell, was dann hoffentlich tragfähig ist.
Ja. Also. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, ich hatte ja vorhin mal so von der Heider Innenstadt gesprochen, wo dann auch Luftwärmepumpen wirklich sich nicht installieren lassen. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich da? Was sind die Alternativen zu normalen Nah- oder Fernwärmenetzen? Und da glaube ich, dass diese sogenannten kalten Nahwärmenetze im Moment so ein stiefmütterlich behandeltes Dasein frisst. Ja. Denn man muss im Prinzip, kann man ja den Spieß umdrehen. Das heißt also, wenn ich ein heißes Nahwärmenetz betreibe, dann muss ich natürlich mit Wärmeverlusten ins Erdreich rechnen. Wenn ich ein kaltes Nahwärmenetz betreibe, was auch in Teilen unterhalb der Erdreichtemperatur ist, da habe ich ja quasi das Erdreich als große Heizung, die quasi wieder Wärme einbringt. Und wenn man jetzt mal dran denkt, dass ich dann in der Innenstadt von Heide, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, keine Luftwärmepumpen aufstellen kann, habe keinen Platz für die Außengeräte, ist zu laut und so weiter, da kommen jetzt möglicherweise die Sohle Wasserwärmepumpen, die man typischerweise innen aufstellt, ins Spiel, die dann ein solches kaltes Nahwärmenetz anzapfen könnten. Und da kommt dann plötzlich ins Spiel, dass man auch vom Potenzial, vom Abwärmepotenzial ganz andere Potenzialgeber mit einkalkulieren kann, die, wo sich sonst eine Einspeisung der Abwärme gar nicht gelohnt hätte, weil sie zu niedrig temperiert wäre. Also da kann man sich tatsächlich vorstellen, sobald ich bei 30, 35 Grad Celsius Abwärme habe, kann ich die ins kalte Nahwärmenetz zur Stützung einfach mit einspeisen.
Na genau, vor allem habe ich dann ja den deutlich geringeren Hub. Du hast ja vorhin von dem Hub gesprochen, also der Temperaturunterschied, da kommen jetzt also alle, die ein bisschen Thermodynamik mal gehört haben in ihrem Studium vor kurzem oder längerem, schrecken jetzt wieder auf, wenn man die Kreisprozesse spricht. Aber da ist es ja so, wenn der kaltes, warm, Nahwärmenetz heißt ja wirklich keine 50, 60 Grad oder mehr, sondern ich gehe wirklich mit niedrigen Temperaturen rein und nutze dann aber das Wasser als Trägermedium und nicht die Luft. Hab dann einfach konstante Temperaturen, wie jetzt die Kieler Förde. Nur das reicht ja. Und damit kann ich, also habe ich so einen Effizienzgewinn, weil natürlich auch die Energiedichte von Wasser deutlich attraktiver ist als die Energiedichte jetzt von einem Gas wie Luft. Unabhängig davon, dass es dann natürlich auch im Winter, wenn wir dann mal deutlich unter Null sind, hat die Wärmepumpe einfach ein echtes Effizienzproblem, ist so.
Also und das hat die eben nicht, weil ich heb dann im Winter nach wie vor von 15 Grad auf 55 Grad und da kriege ich hervorragende COPs hin. Und ein Thema ist natürlich auch vom Tisch, das ist Lautstärkeproblem. Die Dinger, die stehen drin und die sind leise.
Ja, ich brauche aber trotzdem das das Wärmenetz. Ne? Das heißt, das muss trotzdem installiert werden. Das geht da, wo es liegt. Also in meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet, da gibt es Nahwärme. Da war früher, glaube ich, das Kohlekraftwerk angeschlossen. Das ist mir jetzt schon seit etlichen Jahren stillgelegt. Aber mein Elternhaus ist ans Nahwärmenetz angeschlossen. Da gibt gar keine eigene Heizungsanlage. Aber das könnte man natürlich auch nutzen. Also dann die Leitung nehmen, da dann kaltes Wasser rein statt heißes Wasser und dann im Keller Solarwärmepumpe nehmen.
Allerdings kommt dann natürlich für die Endverbraucherinnen und Verbraucher auch noch so ein kleiner Pfennig eben für den Anschluss an das kalte Nahwärmenetz. Da wird man nicht drum herum kommen.
Ja.
Ne, da stecken Investitionen hinter. Da wird vielleicht auch der eine oder andere Zins dann an die Einspeisenden gezahlt, auch wenn das vermutlich nicht viel ist. Aber wenn man das einfach mal so einordnet, warum hat man zum Beispiel jetzt in Schleswig-Holstein kaum einen Fernwärmepreis, der unterhalb von 20 Cent pro Kilowattstunde liegt? Also bei 9 Fernwärmeleitungen. Also ich kenne viele, viele Kalkulationen und ich habe kein neues Fernwärmenetz gesehen, wo ein Wärmepreis unterhalb von 20 Cent, insbesondere eben mit den Wärmepumpen, über die ich mich ja ausgelassen habe, erreicht wird. Aber bei diesen kalten Nahwärmenetzen, wo ich diese prinzipbedingten Probleme in der Effizienz nicht habe, da wird man dann vermutlich durchaus weit unter 10 Cent, vielleicht sogar unter 5 Cent runterkommen.
Okay, ja.
Und das ist dann auch akzeptabel, wenn auf der anderen Seite meine Wärmepumpe mit einem COP von 4 oder mehr selbst im tiefsten Winter arbeitet. Das ist dann immer noch akzeptabel aus meiner Sicht.
Das heißt, zusammenfassend, wo die Reise hingeht, ist doch völlig offen. Aber es gibt eine ganze Reihe an Optionen. Man spricht ja in der Politik auch gerne von der Technologieoffenheit. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir haben es nicht erwähnt, weil es auch nicht kommen wird. Wasserstoff werden wir nicht nutzen zum Beheizen, also bei Raumwärme. Das ist, glaube ich, relativ klar, weil es aber viel, viel, viel zu teuer ist. Und wahrscheinlich wird es am Ende in den Städten, in den Kommunen, in den Gemeinden ein Mix werden aus. Ne? Einzelwärmepumpe, kleinen Nahwärmenetzen, warm oder kalte Nahwärme. Das ist tatsächlich viel situationsbedingt. Also ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Denn was tun müssen wir? Denn die Treibhausgasemissionen im Heizungsbereich oder im Wärmebereich sind halt immer noch sehr hoch und sinken viel zu langsam.
Ja, und zum Schluss will ich da auch noch mal anfügen, dass eben gerade dieses Contracting ein soziales Mittel ist, wo ich quasi so diese Diskrepanz von wenig Zahlungskraft beim Endverbraucher und trotzdem der Notwendigkeit eben emissionsfrei zu heizen, wo ich da quasi möglicherweise die Brücke bauen kann. Und da wäre einfach mein Plädoyer an ganz viele Stadtwerke und Energieversorger, einfach auch mal diesen Contracting-Gedanken mit sich rumzutragen und vielleicht auch ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln.
Ja, ich glaube, das wird funktionieren, das wird kommen. Ich bin mal gespannt, da wird es dann innovative und etwas trägere Energieversorger geben, denke ich mal. Prima, dann Gunther, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst. War wieder ein spannender Austausch, den werden wir weiter fortsetzen. Wir begleiten das mal mit der Wärmewende, denn es ist noch sehr viel zu tun. Von daher besten Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, Henrik, vielen Dank nochmal auch, dass ich hier immer mit teilnehmen darf und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Prima, besten Dank, bis dahin, ciao.
Tschüss.
Ja, vielen Dank an Gunther für diesen doch sehr interessanten Austausch. Nächste Woche geht es wieder weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott und mir. Und in 2 Wochen habe ich wieder einen Gast eingeladen. Ich werde mit Frau Dr. Charlotte Senkpiel sprechen. Sie ist Forscherin am Fraunhofer ISE in Freiburg und hat an der Transformationspfadstudie mitgearbeitet, die wir hier im Podcast auch schon mal diskutiert haben. Und mit ihr möchte ich über die Studie sprechen, welche Voraussetzungen eingeflossen sind und was so die Kernaussagen in dieser Studie sind, damit wir unsere Energiewende und Klimaschutzziele bis 2045 erreichen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.